Doop. Matthäus. Warte. Fatzen haben wir aufgehört letzte Woche. Ich glaube im Vers 21, wenn ich mich jetzt richtig dran erinnere. Ja. Yep. Jesus hatte gerade ein Riesenwunder gemacht. Und zwar, ich glaube, dass. Okay, Manni, jetzt ist Ruhe, bitte. Ist egal, dann hör zu. Jesus hatte ein Riesenwunder gemacht. So, und für mich das größte Wunder war, dass er seinen Jüngern wieder bewiesen hat, so, dass Gott für alles sorgt. Dass wir als seine Jünger, als seine Nachfolger, überhaupt keine Möglichkeit haben, irgendwas zu bewirken in dem, was Gott machen möchte. Aber das ist halt Jesus. Und wenn man gehorsam ist und vertraut, dann passiert das, so was Gott vorhat. Das Schlimmste, was wir machen können, ist, uns dagegen zu wehren und zu sagen, das ist dir nicht möglich, weil es mir nicht möglich ist. Aufzugeben, so nicht mehr an diesen allmächtigen Schöpfer zu glauben, sondern ja, an das, was man mit seinen Händen irgendwie machen kann. So, aber die Jünger hier, die gucken auf Jesus und das ist ein Riesenwunder, so, weil wir kennen sie ja, das sind alles Männer, so wie wir. So schwach und doof zum Teil, und so ein bisschen cholerisch, manche, und andere zweifeln und müssen ihr Leben lang damit kämpfen, zu vertrauen. Aber darum geht es ja nicht. Jesus hat ja gesagt, so das schwache Gefäß ist das, was Gott nutzt, um seine Größe zu zeigen. Das Einzige, was Gott sucht auf der Welt, seine Augen schweifen die ganze Welt, um nach einem zu gucken, der ihn sucht, der nach ihm fragt. So, wir haben einen Schöpfer, der uns doch schon nach Hause gebracht hat, im Grunde. So, wir sind auf dem Weg nach Haus. So, und der Rest hier, das ist alles sein Ding. Das, was uns betroffen hat, das haben wir schon für uns klar gemacht, vor langem. Wir haben gesagt, Jesus, ich nehme dein Opfer an und komme in mein Leben jetzt. So, Jesus hat bezahlt und wir sind errettet und wir haben das Versprechen bekommen, nach Hause zu kommen. Mit Gott in Ewigkeit. Dafür sind wir gemacht. Und das ist toll, weil Gott benutzt diesen kleinen Jungen. Unscheinbar, wird noch nicht mal einen Namen genannt. So, das größte Wunder überhaupt auch in dieser Geschichte ist, dieser kleine Junge, der kommt an und bringt wie viel Brote und wie viel Fisch? Ich hab's vergessen.
5 und 2.
Ja, 5 und 2. 5 Brote, 2 Fische. Und mit dieser Gabe, mit diesem Glauben von dem kleinen Jungen und seiner Aufopferung und seinem Dienst an Jesus, so ist überhaupt dieses Riesenwunder hier möglich. Es bedarf nicht viel, um viel zu schaffen. Und ich glaube, das sollte uns ja auch eine Lehre sein für uns. Nicht nur haben wir Geld oder haben wir Essen oder haben wir Anziehen, sondern auch in unseren geistlichen Kämpfen, die wir haben. Es bedarf nicht viel. Und manchmal kommt ein kleiner Christ in unser Leben und wir versperren ihm Gott das Reden, weil wir denken, naja, was hat er schon zu sagen? Oder sie. Aber manchmal ist es genau das, dieser unscheinbare kleine Typ da, der ankommt und so eine kleine Gabe bringt. Und das ist das, was Gott dann segnet und vermehrt in uns. Die Leute sind außer sich. 5.000 Männer werden da gespeist. Das heißt, 15.000 bis 25.000 Menschen wurden da gesättigt. Die Leute damals hatten nicht nur ein Kind, so wie die Deutschen heute. Da waren 5.000 Männer, dazu Frauen, dazu noch etliche Kinder. Das waren viele Leute dort. Und Jesus sättigt alle. Und in Johannes 6 lesen wir, dass die Volksmenge ihn zujubelt und total aus sich ist und ihn zum König machen will. Du bist unser König, Sohn. Und alle wollen ihn, alle wollen Jesus. Sie sind gerade emotional ein bisschen überladen mit der ganzen Situation dort. Und die Jünger sind da bestimmt mit dabei. Bestimmt hier Johannes und Petrus, wer sitzt zur Linken und zur Rechten, fangen an zu streiten. Judas, ich werde doch Statthalter vom König und so weiter. Ich meine, alle sehen gerade, jetzt geht's wirklich los. Und die Volksmenge nimmt Jesus endlich an. Aber wir haben ein anderes Lamm, einen anderen Messias. Weil das, was da niemand wusste, außer Jesus, war, dass Jesus noch einen Weg hatte. Noch eine Bestimmung, bevor er zum König wird. Dass er erstmal leiden muss, stillschweigend, um zu bezahlen mit seinem Blut. Er guckt sich die ganzen Schafe an und ein paar Tränen in den Augen und sagt, das sind wie Schafe, die keine Hirten haben. Er braucht nicht Macht oder Einfluss, sondern was er wollte, ist auch uns zu erretten. Alle nach Hause zu bringen, die wollen. Und Jesus macht genau das Gegenteil wie immer von dem, was alle erwarten. Anstatt jetzt die große Parade und Jesus zieht ein mit dem Volk und die metzeln da alles nieder und nehmen Jerusalem für sich ein. So nötigt, steht hier im Vers 22 jetzt, Matthäus 14. Und zugleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen. Die wollten nicht. Ne? Jesus, nee, hier passiert gerade so viel, wir müssen jetzt noch hier dranbleiben. Aber Jesus nötigt. Geht da jetzt rein, der muss darüber reden. Ne? Er nötigt seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, da stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, da war er dort allein. Ne? Bist du noch letzte Woche? Jesus hat geheilt, Wunder getan, Dämonen ausgetrieben, hat das Evangelium verkündigt. Und hat sich gestritten mit den Pharisäern, hat sich rumgeplagt mit seinen Jüngern, die nur doofe Fragen stellen. Ne? Und er sehnt sich nach Einsamkeit. Und er sagt zu seinen Jüngern, kommt mit mir ins Boot, wir fahren ans andere Ufer, ein bisschen schön. Ne? Aber die Volksmenge rennt um den See drumherum schneller da als Jesus und seine Jünger. Ne? Und er fängt an, wieder ein Wunder zu tun und zu lehren und sich hinzugeben und zu sagen, ja, zu gelegene und ungelegene Zeit. Ne? Und er fängt Kraft und er tut seinen Dienst. Und jetzt sind alle weg und jetzt auf einmal Ruhe. Ne? Und das ist so wichtig für uns so im Dienst. Es gibt keinen guten Leiter, kein guter Nachfolger Jesu. Ne? Und wir sind alle Leiter in irgendeinem Bereich. Und wenn wir nur die Verlorenen leiten zu Jesus, da haben wir Verantwortung, die wir tragen müssen oder abgeben. Ja, es gibt keinen guten Leiter, einen guten Leiter macht es aus, dass er diesen Platz sucht, diese Stille. Ja. Und ich frage mich oft so nach einem stressigen Tag oder wenn ich müde werde, so, was mache ich? Ja, sitze ich vom Fernseher und lass mich berieseln, gehe noch müde ins Bett? Oder suche ich diese Stille in Jesus, ja, um wieder Kraft zu tanken? Und viele Christen machen den Fehler, dass sie arbeiten und tun und machen und machen und weil sie viel tragen müssen. Ne? Vielleicht mehr als andere, aber sie haben das Herz verloren, diese Stille mit Gott, mit dem Vater zu suchen. Jesus wusste, wer er ist und Jesus wusste, dass er Mensch ist und Jesus wusste, dass es genau um diese Stille geht. Ne? Und er hat sie gesucht, die Zweisamkeit mit dem Vater, nur er und sein Papa, ne? So oft es ging. Die Volksmenge ist weg, die Jünger sind weg, ne? Der ganze Dienst ist erstmal weg. Der Dienst an die Verlorenen, der Dienst an seine Nachfolger, ne? An die Gemeinde. Und jetzt geht es nur um den Dienst um ihn selbst. Ne? Und wer das vernachlässigt und wer das zu gering schätzt, der wird alles verlieren. Was hier Kostbares haben könnte. Ein christliches Leben ohne Gemeinschaft mit Gott persönlich ist nicht wert, ist kraftlos. Und genau an dem vorbei, wofür Jesus eigentlich gestorben ist. Und Jesus sitzt da und genießt die Ruhe. Und in Markus 6 sehen wir, dass er runterguckt und seine Jünger beobachtet. Die schwimmen ja gerade im Boot, sind so ungefähr in der Mitte, so vom See Genezareth. Und da kommt jetzt gleich ein Sturm. Ne? Und die sind wieder mal in Not, diese Schwimmer ran, ne? Und schreien da um ihr Leben. Und Jesus sitzt oben am Berg und egal, wo du da sitzt, drumherum Norden, Süden, Osten, Westen, so du kannst schön auf den See gucken. Ne? Das ist ein Riesending. Und er guckt da und er sieht die Jünger und er fängt an zu beten für die. Ne? Lesen wir mal, was jetzt passiert. Vers 24. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache, also das ist 3 bis 6 Uhr morgens, ne? Abends hat er sie weggeschickt und hier haben sie die ganze Nacht durchgerudert gegen Gegenwind. Und jetzt ist es 3 oder bis 6 Uhr morgens irgendwann in der Zeit. Und sie sind immer noch im See und rudern dagegen. Ne? Aber um die vierte Nachtwache, da kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Folgendes passiert. Die Jünger fühlen sich allein. Da ist ein großer Sturm. Und sie haben wieder Angst zu kentern. Ne? Aber die sind ja hier, das ist ihr Element. Ne? Das sind erfahrene Fischer zum Teil. Dass das, was sie in ihren Händen haben, das ist das, was sie ausmacht als Mensch, bevor sie Jesus kennengelernt haben. Von Kindheit an sind die da rumgetuckert und kannten, was man im Sturm macht und so weiter. Ja? So ein Aber das ist doch trotzdem toll, oder? Weil sie sind gehorsam. Ne? Die müssen so müde sein, nach so vielen Stunden paddeln, Gegenwind. So ein, ne? So ein, und trotzdem versuchen es immer noch auf die andere Seite zu kommen. Ne? Und wir kennen diese Stürme. Ne? So ein, wir kennen alle diese Stürme. Diese Stürme gehören zum christlichen Leben dazu. Ne? Jesus hat gesagt, er macht es uns nicht einfach. Aber er ist immer da. Ne? Und er ist auch hier, obwohl er nicht im Boot leibhaftig sitzt. Sitzt er auf dem Berg und guckt ihn zu, ne, und betet. So ein Jesus ist da. Und genauso ist er auch in unseren Stürmen. Ne. Und die paddeln und die rudern und es wird dunkler und irgendwie kommen sie nicht voran und denken, warum bin ich denn hier überhaupt auf dem See? Ne. So ein, aber trotzdem halten sie fest an dem Herrn. So ein, egal was für Stürme kommen, die Stürme, die brauchen wir. Warum? Die Bibel ist da ganz klar. Zwei Möglichkeiten, warum Gott Stürme oder Anfechtungen zulässt. Ne. Einmal zur Korrektur. Wir sind dumme Schafe und wir verirren uns oft. Ne? Und auf einmal tragen wir zu viel, ne? Oder wir tragen zu wenig. So ein, oder wir vertrauen nicht mehr und sind ungehorsam und gehen andere Wege. Ne? Obwohl Gott klar geredet hat, so wie Jona. Ne? Aber ich gehe entgegengesetzt. So ein, und dann schickt Gott einen Sturm. Ne? Und Gott bringt solche Zeiten, wo wir einfach nur noch in unserem Boot sitzen und einfach nur noch an dem Punkt gelangen, wo wir nichts anderes mehr haben, außer die Hoffnung auf Gott. Ne? Und dann schreien wir zu Gott und Gott kommt wieder in unser Boot. So, und wir sind bereit, wieder den richtigen Weg zu gehen. Ne? So, oder um uns zu verformen. Ne? So, in Römer 8 steht, dass wir in Jesus sein Bild verformt werden, verändert werden sollen. Ne? Immer mehr und immer mehr. So, dem Vater ist so ein ähnlicher. So, aber ohne Druck passiert, kannst du nichts verformen. Ne? Es soll Leute geben, die irgendwas angucken und der Löffel biegt sich dann. Gut, so, bei Gott läuft das nicht so. Ne? Ich weiß noch, ich bin zum Glauben gekommen und dachte, jetzt werde ich wie Jesus sein und habe gebetet, Herr, nimm mein Herz und mach es zu deinem Sohn. Gib mir Liebe jetzt. Ne? So dieses Gebet, Herr, gib du mir Liebe. Ne? So, was hat er gemacht? Genau das Gegenteil. Er hat mir nicht Liebe ins Herz gepackt, so, sondern hat mich in Situationen gestellt, wo es mir unmöglich war zu lieben. Ne? Und habe ich das überwunden, so, und dann kam die nächste Person in der Ecke, die ich nicht lieben konnte. Ne? Und dann kam die nächste, und dann kam die nächste, und dann kam ein Pastor, der mich zur Weißblut manchmal getrieben hat. Ne? So, und dann habe ich geheiratet. So, ne? So, ne? Und irgendwie schickt mich Gott genau in solche Situationen, wo ich an meine Grenzen komme, so wie die immer hier, und wo ich einfach merke, so, dass hab ich nicht, ich brauche da Gott. Ne? Und dann fängt er an, nimmt die Situation und nimmt mein Herz, das immer weicher wird ihm gegenüber und fängt an zu bauen. Ne? Und ich werde offener und will das auch und gebe Sachen ab, ne? Und mach Glaubensschritte. So. Und diese Stürme sind einfach wichtig. Ohne Druck kannst du nichts, passiert nichts. Ansonsten wären wir Roboter. Ne? Und Gott hat uns mit Absicht nicht zu Robotern gemacht. Ne? Gott hat keine Strippen an uns und bewegt uns in irgendwelche Richtungen. So. Gott hat uns einen freien Willen gegeben, hat gesagt, ich möchte, dass ihr mich freiwillig liebt. Ich möchte, dass ihr die Menschen freiwillig liebt. Sondern ich möchte, dass ihr mir freiwillig folgt, euch mir freiwillig hingibt. Sondern ich möchte, dass das von euch auskommt. Und er liebt uns. Und wen er nicht liebt, den züchtigt er nicht. Und Zucht ist nicht Schläge auf dem Arsch, sondern Gottes Zucht ist zum Glück ganz anders. Gottes Zucht ist, dass er uns manchmal unsere Wege lässt. Um zu zeigen, dass es nur schadet. So, Gottes Zucht, sein Beweis der Liebe ist, dass er uns ja fallen lässt. Dass Kompromisse aus unserer Sünde in unser Leben treten und wir damit klarkommen müssen. Dass unser Fleisch, wenn wir uns ihm hingeben, wir auf einmal Gefangene von unserem Fleisch wieder sind, obwohl schon Sieg da war. So, warum? Weil Gott mittendrin ist und genau mitgeht und genau abgerechnet hat schon, wie viel wir davon tragen können. Und irgendwo steht, ich habe es vergessen, die Stelle, aber ich schätze nicht gering, ne, so ein Gottes Zucht. So. Am Ende ist es Freude. Ne, und alles, sogar unsere Fehler und Schwachheiten, sagt Jesus, dienen den Guten. Alle, die ihn lieben, von freien Herzen, ne, denen dient alles zum Guten, die Gott lieben. So. Liebst du Gott, dann dient dir alles zum Guten. Also, diese Stürme sind wichtig. Korrektur und Formen. Vers 25. Hammer. Vers 26. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, da erschraken sie und sie sprachen: Ein Gespenst! Und sie schrien vor Furcht. Ne? Jesus sieht ihre Not und Jesus ist bei ihr in der Not und Jesus macht Fürbitte, so wie er bei uns jetzt auf dem Berg ist, ne, oben im Himmel und für uns Fürbitte macht. Er sieht genau, was wir tun, ne, und in welcher Situation wir sind. So. Und genau im richtigen Moment tritt er auch in Erscheinung und verändert alles. So. Und die Jünger sind hier voll im Fleisch. Die denken nicht mehr an Gott, ne? Die können nicht mehr auf Jesus sehen, sondern sehen nur noch ihre Umstände, ne, und sind da gefangen drin. So, und wer in seine Umstände gefangen ist, ne, als Kind Gottes, so der hat ein Problem, so weil er da nicht mehr rauskommt. Weil er nur noch Probleme sieht, nur noch Druck, nur noch Last. Ne. So, da ist kein Frieden mehr und keine Freude und keine Freiheit. So kein Rauskommen mehr. So, sondern die Gefühle bestimmen einen dann. Ne. Und jeder von uns kennt das. Wir sind da ständig drin. Ne. Also ich zumindest, auf jeden Fall. So, ne. Und sie kommen und sie erkennen gar nicht ihren Meister mehr, ihren Liebsten, ne? So in diesem Umstand, in dem sie sind, in diesen Gefühlen, die sie gefangen haben, sondern sind total verblendet und sehen einen bösen Geist, ne? So. Und ich liebe das so an Jesus. Jesus steht ja nicht da und sagt, so wie ich vielleicht, so, buh, oder so, ne? So, oder ich würde das bestimmen machen, so, oder sagt: Ihr Penner, so, mit euch ist nichts anzufangen. So, ne? So, ihr seid kleingläubig. So, mit euch, ich fange nochmal neu an, such mir andere Jünger. So, ne? Raus aus dem Boot hier. So, ich lasse euch jetzt kentern, so, mir reicht's. So, sondern Jesus ist jemand, der unsere Not versteht, ne? Sagt er. So, und er versteht unsere Schwachheit. Wir haben einen Hohepriester bekommen, der unsere Schwachheit versteht, ne? Unsere Grenzen kennt. So, und der genau weiß, wie weit wir irgendwas tragen können und wie schwer es ist, sowas wir tragen können. Ne? Und so. Und Jesus kommt hier und seine Reaktion darauf ist, anders als meine, Vers 27, Jesus aber redete sogleich, sofort mit ihnen und sprach: Seid getrost, ne? Beruhigt euch. So. Ich bin's. Jesus, fürchtet euch nicht. Und das liebe ich so an Gott. In Situationen, wo ich einfach nur Panik habe und in Momenten, wo ich es nicht mehr schaffe, auf Gott zu sehen, ne? So, da kommt er trotzdem in mein Leben. Jesus kommt bei uns immer. Ob wir schwach sind oder nicht, ob wir Glauben haben oder nicht. Entgegengesetzt mancher Lehren, die ich gehört habe, so, ne, von diesen nur frommen Christen, empfangen das Paket. Ne? So, das ist Quatsch. Jesus ist genau andersrum. Ich kann überhaupt nichts leisten und ich muss auch nichts leisten, weil Jesus ist da. Ne? Und selbst wenn ich so hart bin, dass ich von meinem Meister wegrenne und irgendwie denke, oh, in der Welt, da kriege ich mehr Schätze oder so, ne? Da rennt er mir hinterher und holt mich wieder zurück. Und es kann sein, dass er mir die Beine bricht, aber dann trägt er mich aber dafür auch 3 Monate nur an seiner Seite. Ne? Und ich erlebe ihn noch intensiver als zuvor. Heißt nicht von Jesus weggehen, bitte. Aber Gott kennt uns und Gott weiß, wer wir sind und ich liebe es so. Und Gott ruft uns zu: Fürchte dich nicht, auf all deinen Wegen bin ich mit dir. So. Du musst mich doch nur lieben. Du musst doch nur es ernst meinen mit mir. Du musst mich doch nur ernsthaft wirklich suchen und wollen. Ne? Entweder haben wir eine Ehe zusammen, die real ist und echt ist, eine Liebesbeziehung, oder wir haben keine Ehe. Ne? So eine Scheinehe will Gott nicht. Und das ist das Einzige, was er nicht erträgt. Ne? Sondern er liebt uns und das, was er sich wünscht von seiner Braut, ist, dass sie ihn zurückliebt, so gut sie kann. Ja. Er kommt hier und er sagt: Beruhigt euch, ich bin's. Ich bin bei euch. Ihr braucht ihn nicht zu fürchten, ich kenne euch. Und ich habe hier irgendwas geschrieben, aber das kann ich nicht mehr lesen. Dann brauche ich es so nicht. Gut. Vers 28. Petrus aber antwortete ihm und sprach. Ja, da kommt Petrus wieder. Ne? Der Erste, der was sagen muss. Herr, wenn du es bist, ja, so befiehl mir, zu dir aufs Wasser zu kommen. Da sprach er, na dann komm. Ne? Und Petrus stieg aus dem Schiff, ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Ich liebe das so an Petrus. Petrus ist ein toller Mann. Petrus ist ein schwacher Mann. Petrus ist ein Mann. So. Aber was an Petrus so machtvoll ist und so genial, warum er die meiste Verantwortung zu tragen hatte damals von seinen Jüngern, so seine Leidenschaft und seine Liebe für Gott und sein Vertrauen darin, dass er der ist, der er ist. Trotz seiner Schwachheit. Und ich meine, wir wissen ja, kennen die Geschichte, Jesus geht gleich unter, Petrus, ne? So, weil er wegguckt von Jesus. Ne? Aber hier hat er sein, ich meine, ich wäre noch nie mal auf die Idee gekommen, glaube ich, wenn ich in dem Boot sitze, zu sagen, Jesus, ich komme zu dir. Ne? So, aber er möchte sofort so nah wie möglich an Jesus ran. Und wenn er übers Wasser gehen muss, dann geht er halt. Ne? So, dann möchte er auf Jesus, bei Jesus sein. Ne? Und das macht Petrus so entscheidend. Die Schwachheiten, die verblassen, wenn man seine Hingabe sieht, Gott so nah zu sein. Ne? Und wir kennen Petrus. Petrus steht auf dem Berg. Ne? Und mit Johannes und mit, habe ich vergessen, wer ist der Dritte? Jakobus, genau. Ne? Und Mose erscheint, Elia erscheint, Jesus ist da. Und Petrus? Oh, Jesus, wir werden 3 Hütten bauen. Ne? Einen für dich und für mich und so. Ne? Und Jesus... Ja, Jesus reagiert wie Jesus. Ich hätte reagiert. Oh, Petrus. Knallkopf. Aber ich meine, das ist schon stolz so ein bisschen, ne, von Petrus. Aber ich bin mittendrin und muss. Ne, oder er geht auf dem Wasser, ne? Hier und dann verliert er seinen Blick aber und sieht nur noch wieder die Umstände und blub geht er unter. Ne, so, fast. Oder, ne, das ist Unglaube, den er da beweist dann. Bei Jesus Verhaftung. Ne? Davor noch, Jesus, ich gehe mit dir durch dick und dünn bis in den Tod rein. So, ich werde alles niedermetzeln, ne? Und hack das Ohr ab. So, ne? Ich ziehe das durch. Ich bin Mann. Ich bin dein Mann. Kriegen wir hin. Kein Problem. Ne? So, mach dir keine Sorgen, Jesus. Ich schaff das. Ne? Und was passiert? Kommen sind diese Wachen da und Jesus wird abgeführt. Alle Jünger sind weg. Ne? Und Petrus verleugnet Jesus 3-mal. Ne? Und dann bei der Auferstehung Jesu, ne, zum Schluss dann die Jünger sitzen wieder im Boot, fischen, Frühstück machen, jetzt sind wir halt wieder Fischer, Jesus ist weg. Ne? Wir haben total versagt. Ne? Wir sind alles Mädchen. Und Gott kann uns jetzt nicht mehr gebrauchen. Und was ist? Johannes ruft, ey, guck mal, Jesus da am Feuer. Ne? Jesus ist schon dabei, schönes Frühstück zu machen für seine Jungs. Und Petrus, was macht Petrus? Er sieht, er hört, das ist Jesus. Und was macht er? Das Erste, was er tut, typisch Petrus. Nicht nachdenken, ne, sondern tun. Er springt ins Wasser, schwimmt zu Jesus, kommt pitschnass da an. Ne? Das ist Petrus. Das ist seine Liebe. Ne? Und ich liebe das so, weil wir sehen seine Schwachheit, aber wir sehen auch da drin in seiner Schwachheit seine Stärke. So wie Paulus sagt, ach, ich rühme mich meiner Schwachheit. Ne? Weil die beweist Gottes Stärke. Weil auf dem Berg, als er so stolz war, ne, da zeigt es trotzdem seine Leidenschaft so für Jesus. Er möchte alles machen, ne, für ihn. Jesus ist das Zentrum und er will mehr machen, als von ihm verlangt ist. Ne? Und als er auf dem Wasser geht und untergeht, ne, Mann, das war der Typ, der als Einziger auf die Idee kam, ich kann nicht mal übers Wasser laufen. Ne? Und das tut er auch ein Stück. So ein wahnsinnigen Glauben und Vertrauen als Mensch an Gott. Ne? Oder als er verhaftet war. Mensch, Petrus war doch der Einzige außer Johannes, so der dabei war. Die anderen Mädchen sind alle weggerannt, ne? Weil sie Angst hatten um ihr Leben. Aber Petrus war immerhin bis zum Schluss dabei. Ne? Obwohl er gefehlt hat. Aber trotzdem hat sein Mut und seine Liebe zu Jesus bewiesen. Ne? Er wollte ihm trotzdem so nah wie möglich sein. Und ich glaube, er hat Jesus da gesehen am Lagerfeuer. Und er hat sich geschämt für seine Schwachheit. Trotzdem war er da. Und als er ins Wasser sprang, ganz klar, so, er war derjenige, der es nicht aushalten konnte ohne Jesus. So schnell, so nah wie möglich. Meine Frau wünsche ich, dass ich so eine Liebe für sie habe, wie Petrus für Jesus. Ne? So. Und das ist genau das so, was das ist genau das, was Jesus reicht. Ne? So, gar so ein Hitzkopf, so ein Fischer kann er benutzen. So, warum? Weil er sagt, hey Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Ja, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Ne? Nicht Liebe, sondern Liebhaben, sagt Petrus immer wieder. Und beim dritten Mal sagt Jesus, okay, hast du mich lieb? Ja. Und fängt dann zu quäken.
Ja, klar, hab ich dich lieb.
So, ne? So, und das ist okay, das reicht. Ne? Du meinst es ernst mit mir und das reicht, um die ganze Welt zu verändern. Das zu Petrus. Lesen wir noch den Rest. Vers 30. Als er aber den starken Wind sah, ne, also steht jetzt auf dem Wasser, Jesus steht auf dem Wasser, eine tolle Situation, möchte ich auch gerne mal sein. Aber es ist immer noch Sturm und Wind und Wellen. Kann sein, dass du da so hoch und runter über die Wellen gleiten. Cool. Aber auf einmal, Vers 30, als er aber den starken Wind sah, da fürchtete er sich. Ne? Und auf einmal geht der Blick wieder weg von Jesus und seiner Allmacht und seiner Herrlichkeit und seiner Liebe und seinem Schutz, ne, und seiner Treue. Und geht nach unten auf die Umstände. Ne? Kennen wir alle. Ging Petrus auch so. Ne? Und was passiert, wenn man auf die Umstände guckt? So, blub, 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 blub. Gehst du immer weiter unter. Ne? Und ich liebe das so an Jesus. Er guckt nicht Petrus an und beobachtet erstmal, wie schnell es geht, dass er sinkt, so, ne? Sondern er sieht Jesus an, Petrus an und fängt doch nicht an zu lachen, ne? Sondern das Erste, was er macht, ist Vers 31. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach: Ach, du Kleingläubiger, warum hast du denn gezweifelt? Ne? Und als sie in das Schiff stiegen, ja, jetzt geht er zusammen übers Wasser mit Jesus ins Boot rein. So. Ist wieder das Gleiche, ne? Jesus stand nicht da, hat Petrus anguckt, während er singt. So, du musst fasten und beten, ne, um auf dem Wasser stehen zu bleiben. So, oder tu was. So, du musst glauben. So, ne, glaube an deinen Glauben. So, und konzentriere dich noch mehr an den Glauben. Bete diesen Dämon der Furcht weg aus deinem Herzen. So, ne, Jesus ist unsere Kraft und Jesus ist der uns rauszieht. Jesus ist der uns hält. Jesus ist das Einzigste. Er allein und nicht wir. Was ist denn in uns, was wir irgendwie ihm schenken könnten oder tun könnten? Nichts. Ne? Außer unsere Liebe und Leidenschaft für ihn. Aber Jesus sieht diesen Unglauben und dieses Zweifeln an ihn und das, was er macht, ist das, was er immer gemacht hat, seit der Schöpfung. Ne? Sogleich greift er. Ne? Und gibt ihm Kraft, so dass er stehen kann auf dem Wasser. So. Und das ist auch bei uns so. Und wer das vergisst und wer das verpasst, oh, der verpasst und vergisst alles. Der sollte lieber dann ins Bett gehen, in Altersheim, sich hinlegen und warten, bis er dann irgendwann mal eingeht. Weil, was hast du denn so, wenn du nur tust und schaffst und überhaupt das verpasst, worum es eigentlich wirklich geht? Ne? So, Jesus fordert doch gar nicht von uns. Er sagt, ich habe ein Joch, das habe ich gebaut, weil ich dich kenne. Und in diesem Joch spanne ich dich ein und wir ziehen zusammen den Karren. Und ich bin der Hauptbulle, ich ziehe den Karre, du musst einfach nur mir zugucken und mitlaufen. So, ne? Ich habe eine Last, aber meine Last, die ist nicht schwer, mein Joch, das ist sanft. Ne? So, all deine Sorgen und deine Mühen und deine Umstände wirf auf mich, weil werd die tragen. Ich will die tragen. Ne? So. Und jetzt sitzen sie wieder im Boot zusammen, ne? Und alles ist wunderbar. Lesen wir mal Vers 32. Und als sie in das Schiff stiegen, da legte sich der Wind. Typisch Jesus, ne? So. Diesen Sturm hat Jesus geschickt. Ne? Warum? Um sich zu beweisen. So, um seine Jünger unten zu halten und zu zeigen, ihr braucht mich. Ne? So. um sie auf den richtigen Weg zu leiten. So, und ich bin Gott so dankbar für die Situation, die ich nicht abstellen kann in meinem Leben. Ne? So, weil die mich auf dem Boden halten. So, dass ich mich nicht überhebe und denke, ich bin ein Superchrist, so, und fliege durch die Welt. Ne? So, mit meinem Feenstaub, so, mache ich die Wunder. So, ne? Sondern ich weiß, ich bin schwach, ich weiß, ich bin Sünder. Und je länger ich mit Jesus gehe, desto offensichtlicher wird das irgendwie. Ne? So, aber trotzdem sehe ich nebenbei immer mehr seine Gnade und seine Treue. Und dass er alles und in allem ist. Und wenn du durch den Sturm gehst und kein Aus und einen mehr siehst, ne, suche Jesus, schrei nach ihm und er kommt in dein Boot und was passiert? Der Sturm legt sich doch wieder, oder? Dort und ich auch alleine und dort auch alleine und ihr alle so, hatten schon viele Stürme. Ne? Und das Lustige oder nicht Lustige in dem Moment, aber das Interessante an jedem Sturm, an jeder Anfechtung in unserem Leben ist, dass wir, wenn du mittendrin bist, denkst du, du kommst da nicht raus. Ne? Du siehst den Eingang nicht mehr, du siehst den Ausgang nicht. Ne? Du bist mittendrin und fühlst dich in der Dunkelheit und manchmal verlassen wie die Jünger hier. Ne? Du siehst einfach nicht mehr, wie du da rauskommst. Und wenn du nach oben guckst, ist da auch kein Licht. So, ne? Wenn es richtig schlimm ist. Ich kenne das, ich hatte das so oft. Ne? Aber im Nachhinein, Mensch, so viele Sorgen, wie wir schon hatten, ne? Und so viele Anfechtungen, schwere Zeiten. Im Endeffekt, irgendwann hat sich's doch irgendwie bumm, aufgelöst. Ne? An viele Sachen erinnere ich mich gar nicht mehr. So, an die meisten Sachen in meiner Vergangenheit, ich erinnere mich noch nicht mal, wie schwer es eigentlich wirklich war. Das ist alles weg. Irgendwie. Ne? So, ich weiß noch im Nachhinein, das war schwer mit Timo damals die Zeit oder sonst irgendwas, so, aber das war's. Oder eine Frau, die schwanger ist. Ne? So, es wird immer schwerer und schwerer und da kommt immer mehr dazu. Ne? So, und dann kommt das Baby raus und das wird richtig hart und tut richtig weh, ne? Und ich habe es gehört, ich war noch nicht schwanger, so, aber dann ist das Baby da, ne? Und auf einmal ist alles vorbei, ne? Und schön für die meisten. So, ne? Und dann fangen andere Probleme an. Okay. Gott holt uns daraus und Gott weiß genau, wo wir gerade sind. Und alles dient zum Guten. So, ansonsten würden wir verloren gehen. So. Er beschützt uns. Er will uns sicher nach Hause bringen. So. Vers 33. Da kamen die in dem Schiff waren und warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Das Wunder davor war ja schon krass. Ne? So, aber jetzt noch dieses Zeichen, wo sie einfach nur sehen, das war uns nicht möglich. Niemand und nichts hätte uns da raushelfen können. So, aber du bist Gott. Du bist wirklich Gott. Ne? So, wir müssen das erleben, dass Gott immer noch Gott ist. Und wer in seinem Boot sitzt und wer aufhört, Jesus zu suchen, ne? Und wer aufhört, nach ihm zu fragen und sich auf ihn zu stützen und ihn machen zu lassen, so wie er das machen will, ne? Der verpasst die Wunder Gottes in seinem Leben und der verpasst auch, ja, seine Größe. Ne? Und davor, wovor ich am meisten Angst habe, ist, dass Jesus in meinem Leben irgendwann ein Buchstabe wird. Ne? So ein rituelles Ding. Ne? Irgendjemand hatte mal gefragt, so ein, wie lange wird es bedauern, wenn der Heilige Geist die Gemeinde einfach mal verlässt? Bis die Gemeinde mitkriegt, so, dass der Heilige Geist weggegangen ist. Ne? So ein, davor hatte ich echt Angst, ne? So dass du dann einfach weitermachst, weil du ja weißt, wie es ungefähr funktioniert. Ne? So, und ich glaube, viele Gemeinden würden einfach weitermachen. Das würde gar nicht auffallen, dass da kein Heiliger Geist mehr drin ist. So, ne? Es läuft ja. So, wir müssen sensibel bleiben. Vers 34. Und sie fuhren hinüber und sie kamen in das Land Genezareth. Genezareth. Und als ihm die Männer dieser Gegend erkannten, oh, da sandten sie in die ganze Umgebung und sie brachten alle Kranken zu ihm. Ne? Von der Ruhe wieder in den Sturm. Und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, die wurden ganz gesund. Und ist es hier nicht so? Wir brauchen uns gar nicht anstrengen. Gott liebt uns. Ne? Und wir sind alle verletzt in unserem Herzen. So, ne? Alle Menschen da draußen. So, ist es nicht toll? Ich meine, da wo Jesus ist eh überall und da, wo er ist, ne, so, die Menschen brauchen sich nur ausstrecken nach ihm und werden geheilt. Wir haben heute eine Taufe, so ein, und weil es draußen kalt ist und windig, so mache ich lieber jetzt so meine Ansprache. Und du erzählst nachher dein Zeugnis dann draußen, weil es kalt ist und windig, so, nachdem du getauft wurdest. Ne? Wir haben uns alle für Jesus, na nicht alle, aber so ein, die meisten so ein, haben sich für Jesus irgendwann entschieden, haben gesagt so ein, ich will dich berühren, ich möchte, dass du mich berührst, ich will, dass du in meinem Leben bist. Ne? So ein, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, dass ich dich brauche. Ne? Und was war? Jesus hat gesagt, ja, dann schlachte mich. Ne? Und wir haben alle unsere Hand geistlich gesehen auf seinen Kopf gelegt, ne, auf sein Haupt, auf unser Lämmchen, so ein, und haben unsere Sünden ihm gegeben, ne, und haben ihn richten lassen, ne, dem Vater. Und klack, war Jesus tot, ne, und ist für uns gestorben, mit unseren Sünden. Wir haben ein neues Leben bekommen. Ein Leben mit unserem Schöpfer, ganz laut, ganz klar, ganz echt und real. Ne. Mit ihm als einem Herrn, der uns führt, der uns leitet, der uns lehrt. Ne. Nicht unser Pastor, nicht unser bester Freund, nicht unsere coole Schwester oder sonst was, sondern der Heilige Geist, der in uns wohnt, ganz persönlich. So. Und wir alle sind fähig, seine Stimme wieder zu hören. Und dann kam der Punkt, dass wir gesagt haben, uns entscheiden mussten neu, so ein, und ich will dir nachfolgen. Ich meine, du bist jetzt der Herr und ich habe mich selbst verkauft, ne? So. Und habe dich angenommen, das neue Leben damit. So ein, aber jetzt muss ich mich entscheiden, was ich damit mache, mit diesem neuen Leben. Ne? So ein, und wir müssen uns entscheiden, ich mache es laut und ich folge dir nach. Und ich nehme dich so, wie du bist und du bestimmst jetzt bis zum Ende. Dann sind wir seine Jünger geworden. Ne? Und jeder Christ bekommt den Ruf irgendwann in sein Leben, so ein, folg mir nach. So ein, es sind, und wer nachfolgt und alles verlässt und einfach vertraut und einfach sich hingibt und einfach tut, der ist gesegnet und wird benutzt und bringt Frucht und ist Licht und Salz, der ist was in der Welt. Und am Ende wird er Schätze haben. Ne? So. Und das ist alles passiert, ne? Aber die Taufe ist ein Bild, ne? Für das, was passiert ist. Und Jude hat sich entschieden, so ein Jude hat sich entschieden, Jesus nachzufolgen auch. Und hat gesagt, ich mache das laut, ich schäme mich nicht für dich, sondern du bist der, der du bist und ich liebe dich. Und jetzt bin ich nicht mehr von der Welt, sondern in der Welt, von dir. Ne? So. Und das möchte ich laut machen und zeigen, dass ich nicht nur das bin, sondern dass ich dir auch nachfolge und mich selbst verleugne, mich selbst sterbe jeden Tag und dieses Kreuz trage, das du tragen musstest, wenn du das verlangst. Ne? So, ich gehe mit dir an einem Joch und ich lasse dich führen. Du bist jetzt meine Kraft, mein Schutz, mein Vertrauen. Du bist der, der mich nach Hause bringt. Und du bist der, der alles ist in allem für mich jetzt. Und auch wenn ich schwach bin, weiß ich, dass ich nicht verloren bin, sondern du bei mir. So. Und wie macht man es bei der Ehe, wenn man heiratet? Man kriegt dann einen Ring. Man ist schon verheiratet, doch ohne Ring. Ich könnte ihn absetzen, wäre trotzdem verheiratet. Aber wir tragen uns so einen Ring mit Stolz für Männer und wir Frauen. Also wir Frauen. So. Als Zeichen. Dass jeder sieht, so, ich bin verheiratet, ich bin ein Leib mit jemand anderem. Ne? Ich habe einen Bund gemacht, so der steht, einen Bund gemacht, den ich zeige und wo ich sage, so ist es bis in alle Ewigkeit. Naja, menschliche Ehe wahrscheinlich nicht, aber ne? So bis zu meinem Tod. So, also genau das ist die Taufe. Ne? Die Taufe ist nicht nur einfach ins Wasser gehen und nass werden. Ne? Oder nicht nur so ein Bild dafür, ins Wasser rein, das Alte ist tot und man kommt neu raus. Sondern die Taufe ist das Zeichen dafür, ich bin Nachfolger Jesu, ich bin Licht, ich bin jemand, den man sieht, weil ich Gott nachfolge. So, und von daher taufen wir die Judith heute, weil sie es wollte. So, aber für uns natürlich die Taufe bedeutet nicht, hat nichts mit der Rettung zu tun. Das ist einfach nur was schon passiert ist. So, von daher, wer sich nicht taufen lassen will, du musst das selbst entscheiden, so, aber ist deswegen nicht gleich abgefallen, kommt in die Hölle. So, also, ich würde sagen, ich würde gerne noch ein Lied singen, ne? Und wenn noch jemand was hat für die Judith, vielleicht ein Vers. So, wäre schön, wenn man die Bibel auf hat, so, und einfach mal guckt und fragt, so, hast du irgendwas für mich? Ne? So, oder ein Bild, oder irgendwas anderes, was Gott halt gibt, was wichtig ist, so, oder für jemand anderes hier, so, dann nehmen uns jetzt noch ein paar Minuten dafür Zeit, so, dass Gott nicht nur durch mich, sondern auch durch euch redet. So, und dann würde ich sagen, dann gehen wir ganz im Fluss.